Ja, schönen guten Morgen, Herr Vizepräsident, liebe Damen und Herren. Ein kleiner Vortrag in kleiner Runde über das Thema das Studienfundamentale in der Welt der Computer. Ich kann natürlich selbstverständlich jederzeit unterbrochen werden, weil wir ja hier unter uns sind. Ich habe vor, ganz kurz nochmal auf die Idee des Studiumsfundamentale, wie es seit Gründungszeiten, nun seit 35 Jahren, fast, wann habt ihr 30 Jahre Feier gemacht? 2002? Oder?
Ja. 83 ist der Studienbetrieb aufgenommen.
Ja, okay, also haben wir entsprechend, ne? Über 40 Jahre schon. Darauf einzugehen mit einer kurzen Bemerkung, dann eine eher medienhistorische und medienkomparative Variante des Studiums Fundamentale zu skizzieren, um dann das zu tun, was ich am liebsten tue, nämlich den Medienbegriff einzuführen und in einigen Beispielen zu verdeutlichen, um dann anschließend ein Plädoyer für Komplexität zu formulieren und die Frage zu stellen, was hat denn die Kulturreflexion damit zu tun? Studium Fundamentale, historisch gesehen, wie gesagt, die 30-Jahr-Feier 2003.
2013, sorry, es ist zu früh.
Ah, okay, 2013, aber es ist also noch nicht ganz so schlimm. Entstanden aus der Idee ein Bildungsangebot für Studenten der Ökonomie und Studenten der Medizin zu machen. Ein Bildungsangebot, das sich allerdings nicht wie im Studium Generale auf Allgemeinbildung bezog, sondern eher auf Reflexionsleistung im wechselnden Verhältnis von Wissenschaft und Künsten, um dort Paradigmen einer anderen Form der Erkenntnis, der Erarbeitung von Wissen kennenzulernen und dann wieder zurückprojizieren zu können auf die Herkunftsfachdisziplinen, also die Medizin und die Ökonomie. Wir haben dann lange Zeit mit den drei Kompetenzfeldern reflexive, künstlerische und kommunikative Kompetenz gearbeitet, deren Pointe weniger darin besteht, dass wir glauben, dass man das tatsächlich präzise unterscheiden kann, als darin, die Frage auszulösen, was hat das eine, die Reflexion, dem anderen, der Kunst und dem dritten, der Kommunikation zu tun. Wir sind da gegenwärtig nicht in allen Feldern wirklich stark aufgestellt. Im Moment ist die reflexive und die künstlerische Kompetenz gut aufgestellt, die kommunikative dümpelt ein wenig, da werden wir also nacharbeiten müssen. Ein Wort, das ich gerne mag, Kollegen weniger, Schule der Wahrnehmung, auch Umgang mit verschiedenen Erkenntnismodi genannt. Das könnte man so als die übergreifende Idee des Studiums Fundamentale beschreiben. Wenn Wahrnehmung denn Wahrnehmung von Bild, Wahrnehmung von Text, Wahrnehmung von Formeln, Wahrnehmung von Tönen, Wahrnehmung von Gesten gleichermaßen ist, und wenn diese Wahrnehmungsfrage in argumentative, ideale oder Gestaltungsdimensionen entfaltet werden kann. Nicht zuletzt, und das ist möglicherweise im Moment das dominierende Thema des Studiums Fundamentale, ist das Studium Fundamentale ein Freiraum für studentische Initiativen, die zum Teil unter diesem Namen laufen, zum Teil aber auch schlicht und ergreifend aus den Anregungen verschiedener Veranstaltungen entstehen, die wir dann anbieten. Wenn man das umbricht auf mein Lieblingsthema, nämlich eine Medienarchäologie des Studiums Fundamentale, dann entsteht das aus der eigentlich schlichten Idee oder aus der schlichten Beobachtung, dass das Studium Fundamentale zusammen mit der Fakultät für Kulturreflexion optimal in alten Medien aufgestellt gewesen ist, so lange optimal aufgestellt gewesen ist, wie wir auch einen Lehrstuhl für die Phänomenologie der Musik hatten. Da waren nämlich Text, Bild, Ton, Geste im Theater, im Tanz gleichermaßen vertreten. Ohne diesen Lehrstuhl für die Musik fehlt natürlich ein ganz entscheidender, auch theoretisch durchreflektierter Teil der Kenntnis alter Medien. Und meine Beobachtung vor vielen Jahren war schon, dass diese Medienfrage eigentlich am besten zu erläutern und auch zusammenzufassen und zu profilieren ist, wenn man sich fragt, ja, warum denken wir über alte Medien nach? Antworten, weil wir es mit neuen Medien zu tun haben, mit elektronischen Medien und digitalen Apparaten, sodass es sich lohnt, das Wissen, das wir haben über alte Medien im Kontext der neuen Medien zu reaktualisieren und zum einen praktisch, zum anderen theoretisch zu erarbeiten. Man kann das dann in verschiedensten Medienreferenzen entfalten. Medienarchäologie heißt immer, dass auch wenn man von Medienepochen in den Kulturwissenschaften spricht, also von der Epoche der mündlichen Stammesgesellschaften, von der Epoche der schriftlichen antiken Hochkultur, von der Epoche der Buchdruckgesellschaft, Moderne und von unserer Epoche der Computergesellschaft, ja, selbst wenn man eine Phasenvorstellung der Menschheitsentwicklung, eine Epochenvorstellung von Medien hat, natürlich zu beobachten ist, dass alle Medien präsent sind. Von vergessenen Medien wissen wir wenig, weil sie eben vergessen worden sind. Sodass wir es heute angesichts von Computern und vernetzten Computern nach wie vor mit sprachlichen Problemen zu tun haben, nach wie vor mit der Frage zu tun haben, was machen wir mit Schrift und mit Buchdruck, nach wie vor mit Fragen zu tun haben, wie wirken denn Bilder? Im Gegenteil, der Computer als multimediales Medium zwingt dazu oder lädt dazu ein, die alten Medien als reaktualisierte, reformatierte Medien im Medium der neuen Medien nochmal genauer in den Blick zu nehmen. Und das kann man dann in vielen Hinsichten tun, und das Spannende daran ist eigentlich, dass man fast alles, was in der Philosophie, in den Sozialwissenschaften, in den Kulturwissenschaften gemacht worden ist in den letzten 150 Jahren, seit Hegel, seit Kant, seit Vico, Gian Battista, unter den Gesichtspunkten einer Bearbeitung von medialen Fragestellungen nochmal Revue passieren lassen kann, sodass diese alte Frage des Studiums Fundamentale, was kann ein Bildungswissen sein, das die Fachdisziplin zu reflektieren vermag, gleichsam aus medienkomparativer und aus medienhistorischer und aus medienarchäologischer Sicht noch einmal operativ zugespitzt werden kann. Man kann das, wenn man so will, immer mit anderen Alternativen Studiumsfundamentale gegenlesen, zum Beispiel mit dem Interesse an Spiritualität oder mit dem Interesse an verschiedenen ätherischen Geistwesen, Geistwelten, also mit einem Interesse an Esoterik, über das wir uns eigentlich auch unter dem Gesichtspunkt der Öffnung von Wahrnehmungswelten, die nicht unbedingt etwas mit Evidenz, sondern mit Erschließung, mit Fantasie, mit Imagination zu tun haben, durchaus verständigen können. Meine Sympathien liegen eher auf dem medientheoretisch reflektierten Zugang zu Fragen einer gleichsam Vielfalt sinnlicher Zugänge des Menschen zur Welt. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen entfalten, weil wir, Klaus, ja vor allem dann in zwei Wochen nochmal deinen Beitrag zum Bild haben werden. Aber natürlich ist ganz zentral der Ausgangspunkt, dass wenn es so etwas gibt wie eine Unterscheidung zwischen Mensch und Tier, dass dann die Sprache eine ganz zentrale Rolle spielt, das sprechen können. Ich kann sehr empfehlen bei der Gelegenheit, weil ich es gerade erst lese und geradezu brillant finde, eine ganz kleine Studie von Reinhard Brandt, einem Göttinger Philosophen, unter dem Titel »Können Tiere denken?«, der auf den ersten 60 Seiten noch einmal so präzise nachzuzeichnen versucht und nachzuzeichnen vermag, was das eigentlich heißt, dass wir Menschen sprechen können, dass danach viele Fragen, die wir in den Kognitionswissenschaften hin und her drehen, eigentlich sich von selbst beantworten. Der springende Punkt bei der Erfindung von Sprache ist, so Brandt, so Peirce, so Saussure und viele, viele andere, dass mit der Sprache Negationsmöglichkeiten eingeführt werden. Ja, ein Nein kann man durch Gesten, durch Zeigen, durch Bilder nicht ausdrücken. Man kann Ablehnung ausdrücken, man kann Verweigerung ausdrücken, man kann natürlich fliehen vor allen möglichen Zumutungen an Kommunikation, man kann aber nicht ein explizites Nein formulieren. Das heißt, man kann nicht, und darauf kommt es an, eine Sprache entwickeln, in der das Ja gegenüber dem Nein profiliert ist. Die Zustimmung zu einer Aussage gegenüber der Ablehnung der Aussage profiliert ist und daraus dann alle möglichen Arten von Argumenten und damit auch die alle möglichen Arten von Erzählung, von Bericht, von Beschwörung, von Rede und so weiter entwickelt werden können. Die Vermutung von Brandt und von vielen anderen ist, dass diese Möglichkeit der Negation etwas mit der Notwendigkeit in der Sprache zu tun hat, Referenzen zu formulieren. Die Sprache arbeitet mit Worten, die auf etwas verweisen, das nicht die Worte selbst ist. Das Wort Tisch verweist auf einen Tisch, ist aber nicht selber ein Tisch. Man beobachtet, wenn man will, im Umgang miteinander, im Umgang mit sich selbst, fällt das schwer, im Umgang miteinander die Möglichkeit, das Wort und die Sache wieder auseinanderzuziehen und zu sagen, du nennst das Tisch, ich nenne das einen misslungenen Designgegenstand oder du nennst das Glas, ich nenne das irgendetwas anderes. Und auf diese Art und Weise an der Referenz die Möglichkeit des Ja-Seins und des Nein-Seins zu unterscheiden. Also Sprache als Medium, das die Negation einführt, das Referenzen ermöglicht und das von da aus die Fülle von auch Bewusstseinsleistungen des Menschen erschließt. Inklusive, und das ist jetzt soziologisch interessant, lasse ich in dem Vortrag aber jetzt außen vor, inklusive natürlich der Frage, wie lernen denn Menschenaffen, die in die Savanna herausgegangen sind, zu Menschen wurden, indem sie gelernt haben zu sprechen. Brandt vermutet, erst kommt das Zeigen, was nur in der Savanne möglich ist. Im Urwald kann man nicht zeigen, weil alles sozusagen präsent ist. Wie kommt denn das Sprechen aus dem Zeigen zustande? Dass diese Einführung der Negation nicht nur eine willkommene Möglichkeit ist, jetzt können wir nicht Nein sagen, bisher habe ich immer nur Nein gedacht und gefühlt, jetzt kann ich es sagen, sondern dass dieses Nein-Sagen ein soziales Problem darstellt. Ja, wenn man unter Affen lebt und nichts anderes hat als Wahrnehmung, Annahme, Ablehnung, Entfernung, Annäherung, dann ist sozusagen die Evidenz der Gegenwart das, womit man es zu tun hat. Wenn man zusätzlich mit einem Nein konfrontiert wird, das zunächst einmal vielleicht begründungsfrei auftritt und dann vielleicht zusätzlich begründet wird und mit irgendwelchen Referenzen zu tun hat, die gegenwärtig gar nicht überprüfbar sind, hat man eine Fülle von sozialen Möglichkeiten in der Situation präsent, mit der man überhaupt erstmal umzugehen lernen muss. Darüber denken Sprachphilosophen, Sprachtheoretiker in großer Ausführlichkeit nach. Und die These von Levi Strauss und vielen anderen ist, dass die Stammesgesellschaft in ihrer sozialen Struktur gar nicht verständlich würde, wenn man nicht mitlaufen lässt die Frage, wie sind die Leute damals mit dem Nein fertig geworden. Und ähnliche Problemstellungen kann man dann bei Schrift, bei Bild, bei Buchdruck, bei Fotografie, beim Computer und bei anderen Medien natürlich auch anschließen. Die Schrift, in dem Moment, wo etwas aufgeschrieben werden kann, wo die Sprache symbolisiert wird in Zeichen, die man sich merken kann für zukünftige Verwendung, auf die man in einer Gegenwart zurückgreifen kann, weil sie in der Vergangenheit bereits aufgeschrieben sind, lässt die Gegenwart, in der man auch in der Stammesgesellschaft noch lebte, explodieren in die Zeithorizonte der Vergangenheit und der Zukunft. Auch damit muss eine Gesellschaft erstmal wieder fertig werden, sodass wieder der Grundgedanke aus einem neuen Medium, antike Hochkultur, bei den Mayas, in den afrikanischen Königreichen, im alten China, im alten Japan, bei den Griechen, bei den Römern, ja, aus einem neuen Medium entsteht der Druck, aber auch die Möglichkeit der Organisation von Gesellschaft und der Reorganisation von menschlicher Wahrnehmung wieder in einem Medium beispielhaft erfahrbar wird. Das Bild, Klaus, da will ich ja nicht vorgreifen, ist im Wesentlichen, da greife ich jetzt auf Willem Flusser zurück, ist im Wesentlichen die grandiose Leistung der Übersetzung von Zweidimensionalität in Dreidimensionalität und umgekehrt, natürlich erstmal umgekehrt. Du wirst es korrigieren. Aber wesentlich ist es hier, dass wir die Darstellung von allen möglichen Dingen, die uns auf der Ebene der Visualisierung interessieren, auf Flächen gar nicht hätten, wenn wir nicht den Übersetzungsvorgang zwischen 3 und 2 und möglicherweise mehr Dimensionalität dann im zeitlichen Sinne dauernd vornehmen könnten. Und die These von Flusser ist schlicht und ergreifend die These, dass auch jetzt wieder, wenn Bilder auftauchen, die Wahrnehmung des Menschen reorganisiert wird, die neuronalen Fähigkeiten reformatiert werden müssen, um diesen Übersetzungsvorgang zwischen den verschiedenen Dimensionen überhaupt hinzubekommen. Und das dann natürlich auch durch Rhetorik, durch Architektur, durch Präsentationstechniken aller Art entsprechend wieder Möglichkeiten in der Gesellschaft gewonnen werden, mit Visualität soziale Strukturen zu unterstützen und zu unterlaufen gleichermaßen. Der Buchdruck ist die wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir es gelernt haben, jederzeit mit Kritik konfrontiert zu werden. Die einen haben hinreichend viele Dinge über das 19. Jahrhundert gelesen, die anderen nicht. Und schon ist man mit kritischen Argumenten konfrontiert, die aus der eigenen aus der eigenen Türe dann rekonstruiert werden können, aber nicht müssen. Diese Kritik, wie wir seit Kant wissen, ist eine Kritik, die sich an eine Öffentlichkeit, das heißt an andere Leser und an andere Autoren, Schreiber, wendet und den Raum des möglichen Arguments, den Raum des Nachdenkens über Gesellschaft noch einmal in der Vielfalt der Bibliotheken und der Bücher, die sie zu bieten haben, neu anreichert und dringlich macht, wenn ich so sagen darf. Die Fotografie, auch wieder Flusser, ist dann, wenn man so will, der erste Apparat, ja, der uns dazu einlädt, die Grundidee, dass wir Menschen dank Technik mit Instrumenten umgeben sind, die wir dazu verwenden können, das zu erreichen, was wir mit anderen Mitteln vielleicht nicht erreichen können, zu überdenken, zu korrigieren und zu sagen, naja, lass uns mal so à la Heidegger auch mal den Gedanken ausprobieren, dass nicht wir etwas vom Apparat wollen, sondern dass der Apparat etwas von uns will. Und Flusser kann sehr schön zeigen, dass der Fotoapparat im Wesentlichen eine Hülle und Fülle von Möglichkeiten der Belichtung, der Perspektive, der Auswahl von Motiven und so weiter ist, der vom Fotografen erkundet wird. Ja, also dass der Umgang mit einem Apparat, wie dem Fotoapparat und allen anderen, die wir dann anschließend entwickelt haben, immer auch eine Erkundung von Möglichkeiten in einem technischen Universum ist, die es ohne diesen Apparat nicht ginge. Die Message daraus ist selbstverständlich, dass die Annahme gerade mit dem Fotoapparat einhergehend, man könne jetzt Wirklichkeit unverstellt durch irgendwelche malerischen Unvollkommenheiten abbilden, mit dem Hinweis auf die Apparatqualität des Fotoapparats problematisiert wird. Ja, wir sehen nicht Wirklichkeit, sondern wir sehen die Verarbeitung der Wirklichkeit im Apparat dank einer bestimmten Technizität von Optik und von belichtungsfähigen Materialien und von digitalen Verarbeitungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Dass der Computer mit seinen unendlichen Möglichkeiten der Konnektivität von Sprache, Text, Bild, Mensch, Organisation, Idee und Geschichte das alles aufnimmt und zusätzliche Dimensionen schafft, liegt auf der Hand und beschäftigt uns an dieser Universität in vielen Hinsichten. Wichtig ist nun, dass all das, gerade wenn man an Flusser denkt, unter dem Begriff des Apparats gefasst werden kann, aber eben auch unter dem Begriff des Mediums. Wenn man so will, ist die Medientheorie im Anschluss an Friedrich Kittler eine, die eher dazu tendiert, den Apparat ernst zu nehmen als das Medium, also eher dazu tendiert, die Technizität in den Vordergrund und deren restriktive Möglichkeiten in den Vordergrund zu stellen als das Medium. Ich optiere im Moment noch anders, beziehungsweise bin gerade dabei, meine medientheoretischen Präferenzen apparattheoretisch nachzubessern oder anzureichern, wie man das formulieren möchte. Der Medienbegriff ist mit Aristoteles bereits eingeführt in diesem wunderschönen Buch über die Seele, De Anima, wo er das sagt, was ich hier nochmal aufgeschrieben habe, das Sehen geschieht ja, indem das Wahrnehmungsfähige etwas erleidet. Unmöglich jedoch durch die sichtbare Farbe selbst. Ja, das Grau der Vorhänge kann als dieses Grau der Vorhänge keinen Vorgang in meinem neuronalen Apparat verursachen, der dafür verantwortlich wäre, dass ich einen grauen Vorhang sehe, sondern es muss etwas zwischen dem grauen Vorhang und meinem optischen Apparat, dem Auge und dem Gehirn, sich abspielen, Photonen, Licht, die Nahkausalität der Wahrnehmung von etwas, nämlich Photonen, die meine Gehirnzellen und meine Ganglien und meine Retina erregen, die Nahkausalität sozusagen in einer Fernkausalität, da hinten hängt der Vorhang, der hängt nicht etwa in meinem Kopf, ja, die Nahkausalität in eine Fernkausalität zu übersetzen erlauben. Ja, unmöglich jedoch durch die sichtbare Farbe selbst, das Grau des Vorhangs wirkt nicht selbst. So bleibt also nur übrig, dass es durch das Medium geschieht, sodass es notwendig ein Medium geben muss, irgendetwas Mittleres, für das dann Aristoteles noch keinen genaueren Begriff hatte, der dann erst von Fritz Heider und anderen nachgeliefert wurde. Wenn dieses Medium leer wird, also wenn nichts zwischen Vorhang und Retina passiert, so wird nicht nur nicht deutlich, sondern überhaupt nicht gesehen. Und Aristoteles ging über diese Formulierung dann an einigen Stellen hinaus. Er ist ja verweise immer wieder darauf, berühmt geworden als Delfinforscher, also in der Antike als Delfinforscher, berühmt gewesen, muss man besser sagen. Die Scholastik hat dann andere Aspekte bei Aristoteles stärker gemacht. Und das Lieblingsbeispiel von Aristoteles war dann, dass der Delfin als Körper, als schwimmfähiger, beeindruckend schwimmfähiger Körper im Meer, mit seinen Flossen, vor allem aus dem Medium Wasser nämlich, zu erklären ist, indem er sich eben so virtuos zu bewegen vermag. Ja, also dass der Organismus des Delfins nicht mit seinen Flossen nach dem Medium sucht, in dem er sich bewährt, sondern umgekehrt die Interaktion zwischen Wasser und Organismus dazu führt, evolutionär dazu führt, dass diese wunderbaren Flossen ausgebaut werden, dass die Bewegungsfähigkeit des Delfins ausgebaut wird, die ihn zu einem virtuosen Schwimmer werden lassen. Auch hier wieder ähnlich wie beim Apparat bei Flusser, dieser Versuch, die Subjekt-Objekt-Perspektive umzudrehen und, wenn man so will, eher vom Objekt her zu erklären, was ein Subjekt sein kann, als umgekehrt. Daraus ergibt sich dann verhaltenstheoretisch die berühmte Formulierung, die ich zu ergänzen versuche, von Kurt Lewin, ja, dem Begründer der Konflikttheorie und Verhaltenstheorie. Jedes Verhalten V ist die Funktion einer Person oder Persönlichkeit in ihrer jeweiligen Umwelt, ja, und nicht etwa das Ergebnis der Intention der Person. Intentionalität, wir haben es eben angesprochen, ist dann im Wesentlichen eine Auseinandersetzung mit der Umwelt und kann ohne die Referenz auf die Umwelt gar nicht verstanden werden. So Brentano und Husserl und andere. Interessant an dieser Formel ist vor allem das kleine F, das auf die funktionale Beziehung hinweist und dass er das ja nicht seinerseits spezifiziert wird. Ja, das heißt, man beobachtet ein Verhalten, man beobachtet eine Person, man beobachtet eine Umwelt, man setzt eine Klammer, die Person und Umwelt als Einheit zu sehen erlauben und schließt auf irgendetwas nicht genauer Spezifiziertes, das diese Einheit von Person und Umwelt in ein Verhalten zu übersetzen erlaubt. Hier wird also ein Wissen, woraus entsteht Verhalten, mit einem Nichtwissen, wie kommt es denn eigentlich zu der Einheit von Person und Umwelt? Ist das neuronal bedingt? Ist es organisch bedingt? Ist es mental bedingt? Ist es sozial bedingt? Stecken da Götter und Teufel dahinter? In einer Formulierung gebracht. Ja, deswegen meine Tendenz, die ich lange Zeit hatte, das kleine F durch das große V zu ersetzen, also zu sagen, das Verhalten ist die Funktion seiner selbst von Person und Umwelt, war wahrscheinlich ein etwas zu übermütiger Schritt, und ich lasse jetzt lieber das kleine F stehen als Hinweis darauf, dass wir an der entscheidenden Stelle der Genese von Verhalten nach wie vor ignorant sind, nicht wissen. Was ich aber dann eben auch tun möchte unter Beibehaltung des kleinen Fs für die Funktion, die Variablen verbindet, ist diese Formel von Lewin medientheoretisch zu erweitern und zuerst zu sagen, natürlich ist das Verhalten auch von sich selbst abhängig, deswegen setze ich das V nochmal in die Klammer. Ja, jedes Verhalten ist davon abhängig, welches Verhalten vorher passierte und welches Verhalten möglich wird, indem ein bestimmtes Verhalten jetzt an den Tag gelegt wird. Dann die Person, dann möglicherweise im Unterschied zur Umwelt die Situation nämlich als das, als was die Person ihre jeweilige Umwelt wahrnimmt, ja, sodass ich den Blick der Person selbst auf ihre Situation von dem Blick des Beobachters auf die Umwelt, in der die Situation nur eine Situation ist, unterscheiden kann. Und dann M für Medium. Gut, das habe ich eigentlich schon gesagt. Mit Flusser sind die Apparate interessant, weil sie nicht nur programmiert werden, sondern uns in vielen Hinsichten programmieren. Und er sagt das nicht unbedingt von den Schnappschussfotografen, von den Knipsern, wie er sagt, sondern er sagt es gerade von den herausragenden Künstlern der Fotografie. Ja, das beobachten wir, wenn wir in eine Kunstausstellung gehen und Fotos von Thomas Struth oder Gursky oder wem auch immer uns anschauen und immer unter dem Gesichtspunkt, unter dem jede Kunst betrachtet wird, nämlich was ist denn jetzt daran neu, was ich gerade sehe, dorthin schauen. Und Flusser lädt uns dazu ein zu sagen, naja, das Neue interessiert uns deswegen, weil im Apparat wieder neue Möglichkeiten der Präsentation von etwas entdeckt worden sind. Daran arbeitet der Künstler, und Flusser zögert nicht zu sagen, natürlich unterwirft der Apparat uns unter seine Möglichkeiten, aber der Fotograf als Künstler lässt sie nicht unterwerfen, sondern praktiziert seine eigene Freiheit in diesem Umgang mit den Möglichkeiten des Apparates, indem er eine weitere oder sie eine weitere Möglichkeit des Apparates findet, also eigentlich nur ausschöpft, was schon gegeben ist. Deswegen endet dieses kleine, wunderbare Büchlein aus dem Jahr 1983 mit dem Plädoyer für eine Philosophie der Freiheit, sagt, wenn überhaupt es sich lohnt, Philosophie zu praktizieren, dann weil die Philosophie die einzige Wissenschaft ist, die die Frage nach der Freiheit stellt. Sie kann sie angesichts von Apparaten aber leider nur stellen und nicht beantworten. Und damit ist das Buch dann zu Ende. Und er hat 2 Jahre später ein anderes Buch, Ins Universum der technischen Bilder, publiziert, in dem man möglicherweise, ich habe es noch nicht gelesen, diese Frage weiterentwickelt wird. Wenn man jetzt von diesen Apparaten des Fotoapparats in die Apparate der Computerwelt springt, dann will ich vielleicht ein bisschen inaktuell, ein bisschen zurückliegend bereits auf Niklas Luhmanns 3 Leitideen des Umgangs mit dem Computer hinweisen. Nicht um zu sagen, das ist der aktuelle Stand der Forschung, sondern um zu sagen, das ist sind die Beobachtungen von jemandem, der um die mediale Brisanz der Einführung des Computers im Verhältnis zum Buchdruck, im Verhältnis zur Schrift, im Verhältnis zur Sprache wusste und der Luhmann persönlich also begrenzte Erfahrungen Luhmann mit dem Computer hatte. Er wusste, dass seine Sekretärin einen auf dem Tisch stehen hat. Er selbst hatte eine elektrische Schreibmaschine mit einem Display von immerhin 5 Zeilen. Und immer wieder darauf hingewiesen von Helmut Wilk oder von mir, Herr Luhmann, warum übersetzen Sie nicht Ihren großartigen Zettelkasten, ja, tausende von Zetteln, in das digitale Medium des Computers, der Hinweis darauf, da könnte es ja verloren gehen. Solange ich Zettel habe, weiß ich, wo sie sind. Zettel in Schubladen, in einem Haus, in Orlinghausen, da war sein Zettelkasten sicher. Er hat zahlreiche Rufe nach Kanada, nach Italien und sonst wohin abgelehnt, weil er nicht wusste, wie er den Zettelkasten transportieren soll. Also technisch schon, aber er hat es nicht riskiert, es hätte ja nicht abstürzen können, im Meer versenken können und sonstiges. Wenn man darüber nachdenkt, dass man diesen Zettelkasten heute auf einem USB-Stick mit sich rumtragen kann und gleichzeitig dutzendfach sonst wo in der Welt unterbringen kann, wäre es interessant, nochmal zu sehen, wie Luhmann sich dazu gestellt hätte. 3 Beobachtungen, die ich persönlich, die Anwesenden kennen, meine Faszination für meinen eigenen Lehrer, die ich persönlich für nach wie vor brisant halte. Die erste und für mich vielleicht auch wichtigste, nein, ich will gar nicht werten, Luhmann ist als Systemtheoretiker natürlich mit der Tradition der Systemtheorie, sich mit dem Computer auseinanderzusetzen, seit den 40er Jahren vertraut, weiß also, was er im Hinblick auf die Computertheorie formulieren kann, von Turing bis Herbert Simon, auch wenn er mit der Praxis des Computers nicht vertraut war. Und er sagte, mit so einer Art Wette, die er da abgeschlossen hat, es mag ja sein, dass die künstliche Intelligenz in der Lage ist, mentale Leistungen, was ist relativ unproblematisch, Umgang mit Symbolen, und auch in der Lage sein, mal neuronale Leistungen zu reproduzieren. Was sie nicht kann, ist kommunikative Leistungen zu reproduzieren. Ja, die Art und Weise, wie Menschen miteinander reden, während sie das Gewusste thematisieren und das Nichtgewusste mitlaufen lassen, unthematisiert, latent mitlaufen lassen, um so miteinander zu reden, dass sie möglicherweise herausfinden, was sie noch nicht wissen. Dies ist eine Form des Umgangs mit Kommunikation, von der Luhmann vermutete, das werden die Maschinen niemals hinkriegen. Das werden die Maschinen niemals hinkriegen, die sich aber dennoch bereits an der Kommunikation beteiligen, weil sie selbst vorkommen mit ihren bildlichen, mit ihren textlichen, mit ihren algorithmischen Ergebnissen in der Art und Weise, wie Menschen untereinander, Organisationen untereinander, ihre Kommunikation vernetzen. Dann so eine Randbemerkung, typisch für Luhmann, eine Frage, die ihn auch immer fasziniert hat, das Verhältnis von Oberfläche und Tiefe. Ihn deswegen fasziniert hat, weil das eben ein Verhältnis ist, das für Religion und für Kunst so wichtig ist. Die Religion ist per se das Angebot von irgendwelchen Zeichen, die als Zeichen auf das verweisen, worauf man allenfalls verweisen kann, aber was man niemals erschließen oder sehen kann, sondern allenfalls glauben kann. Also eine weltliche Oberfläche für eine göttliche Tiefe, wenn man so will. Und als Religion ist dies eine gesellschaftliche Leistung, die Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt mit einer nicht sichtbaren Welt gerechnet werden kann. Was bedeutet, dass man auf die nur sichtbare Welt eben nicht restlos angewiesen ist? Ja, es geht nicht darum, irgendwelche esoterischen Welten zu beschwören, sondern es geht darum, Distanz gegenüber der Sichtbarkeit zu gewinnen. Und dafür ist, wenn man so will, jede Referenz recht. Und die Religion hat diese Referenz, auch das, was nicht sinnlich sichtbar ist, durch ihre Vorstellung von Göttern und Geistern und Teufeln und dann auch den singulären Göttern okkupiert, übernommen, verwaltet, ausgebeutet, die Welt in Angst und Schrecken versetzt, die Gesellschaft hat sich davon wieder emanzipiert. Möglicherweise ist die Kunst dann ein Substitut, ein funktionales Äquivalent gewesen, in der auch laufend die Aussage kommuniziert wird: Ich zeige dir etwas, was du siehst, aber das, worum es geht, liegt dahinter, ist das, was ich dir damit zeigen will, ist das, worauf ich damit verweisen will. Kunst also auch als Umgang mit der Differenz von Sinnlichkeit und Unsinnlichkeit, von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, von Hörbarkeit und Nichthörbarkeit. Und an genau der Stelle vermutet Luhmann, wie gesagt in der Randbemerkung, dass der Computer mit seinen Bildschirmen, ja, die Tablets und die Handys, die Luhmann noch nicht kannte, auch wieder genau dieses Verhältnis von Oberfläche und Tiefe ausbeuten und dass die Tiefe nun zusätzlich faszinierend wird und vieles von dem, was sagt Terry Schurkel in der Diskussion ist, nämlich die Suchteffekte, die wir im Umgang mit unseren elektronischen Medien erleben, ja, dieses E-Mails checken müssen, dieses Accounts bei Facebook checken müssen, dass die damit nicht damit etwas zu tun haben, was sich auf der Oberfläche abspielt. Also welche Nachrichten wir eventuell bekommen oder auf wen wir eventuell reagieren müssen, sondern dass sie auch etwas damit zu tun haben, dass wir da mit diesem völlig rätselhaften, faszinierenden, unendlich tiefen, unendlich undurchschaubaren Universum der technischen Vermittlung, ja, des elektronischen Raumes der Vermittlung von Kommunikation in Berührung sind und einfach so ähnlich wie wir morgens das Radio einstellen müssen, um zu hören, gibt es die Welt noch? Ja? Auch auf unsere Bildschirme gucken, um zu schauen, bin ich noch nach wie vor in diesem Universum auf irgendeine Art und Weise präsent. Deswegen sind all die, die sich darüber aufregen, mit welcher Belanglosigkeit irgendwelche Posts geliked werden oder welche Tweets durch die Gegend geschickt werden, vollkommen falsch gewickelt, weil es auf diese Belanglosigkeit überhaupt nicht ankommt, sondern auf die Faktizität der Vernetzung selber. Und wie gesagt, nochmal, die Faszination wäre ohne diese Differenz von Oberfläche und Tiefe überhaupt nicht zu verstehen. Mit all dem, das ist der dritte Punkt, entsteht ein neues mediales Substrat der Kommunikation, auf das sich gegenwärtig, daran ist jede AG Digitalisierung interessiert, auf das sich gegenwärtig interaktive Kommunikation, organisationale Kommunikation, Funktionssystemkommunikation umstellt. Wir ahnen, dass wir nicht wissen, was da auf uns zukommt. Wir sehen aber bereits, dass wir uns vielfältigst damit beschäftigen müssen, um einigermaßen Schritt zu halten mit dem, was von unseren Zeitgenossen, wenn man so will, längst produktiv ausgebeutet wird. Ergebnis: wir müssen uns mit Komplexität beschäftigen. Das Studium Fundamentale kann auch meines Erachtens ein Studium von Komplexität werden, wenn man einen relativ einfachen, aus der Mathematik abgeleiteten, der Mathematik komplexer Zahlen abgeleitetes Verständnis von Komplexität hat, nämlich die Einführung einer dritten, einer imaginären Dimension, die sich von der Dimension der reellen und der natürlichen Zahlen natürlich genauso unterscheidet. Und es ermöglicht, die verschiedenen Systeme, von denen wir so in den letzten 200 Jahren ein einigermaßen hinreichendes Wissen aufgebaut haben, Organismen, Gehirn, Bewusstsein, Gesellschaft, Maschinen, diese Systeme in einem orthogonalen Verhältnis zueinander zu beschreiben. Und orthogonal heißt rechtwinklig, und rechtwinklig ist in manchen Wissenschaftsbereichen, Kognitionswissenschaften, ein Ausdruck dafür, dass das eine System, nehmen wir mal an, das Bewusstsein, und das andere System, Gesellschaft oder auch das Gehirn, eben nicht in einem linearen, auseinander zu erschließenden Zusammenhang stehen. So nach dem Motto, eine Operation des Gehirns übersetzt sich in eine Operation des Bewusstseins, diese zurück in eine Operation der Sprache und daraus erschließt das Gehirn dann wiederum seine Operation in einem linearen, zirkulären Zusammenhang, sondern dass das Verhältnis eben nicht linear, orthogonal, als ein laufendes Abarbeiten von wechselseitigen Irritationen zu verstehen ist und man deswegen Selbstreferenz, Autopoiesis und solche Dinge in diesen Systemen unterstellen muss, die gleichsam laufend eine für sie unbekannte Umwelt mit den für sie verfügbaren Operationen abtasten und für sich Bilder erschließen, Bilder ist im ganz allgemeinen Sinne gesagt, Bilder erschließen, mit denen sie einigermaßen zuverlässig arbeiten können. Das machen Organismen, Gehirne, Bewusstsein, Gesellschaft, Maschinen je unterschiedlich. Ich habe jetzt hier eine Systematisierungsmöglichkeit mal hingeschrieben. Organismen sind Systeme, die leben. Das Gehirn, vielleicht auch die Persönlichkeit und jetzt eher wieder in so einem brentanoschen Sinne, nicht unbedingt in einem elaborierten psychologischen Sinne, sind teleonomische Systeme, das heißt Systeme, die sich Zwecke setzen und an Zwecken, man denke an Predictive Coding in den Neurowissenschaften, an diesen Zwecken orientieren, Abweichungen studieren zum Beispiel. Bewusstsein und Gesellschaft sind eher symbolische Systeme. Das wäre eine starke Differenz gegenüber den Annahmen von Niklas Luhmann. Symbolische Systeme, also wenn man so will, in sich leer. Nichts anderes als Verwaltungsmöglichkeiten von Negationspotenzialen. Darauf kann ich bei anderer Gelegenheit gerne eingehen. Und dann künstliche Systeme, von denen wir nicht wissen, ob sie möglicherweise sich irgendwann Zwecke setzen können, ja, ob sie irgendwann eine Art von Leben erreichen können, die wir einfach im Moment nur auf ihrem Weg in die Nicht-Trivialität beobachten können, solange sie sich noch von uns beobachten lassen. Letzte Folie, was macht die Kulturreflexion mit all dem? Sie erinnert sich natürlich an Giambattista Vico, napolitanischer Rhetoriklehrer, 18. Jahrhundert, als Neapel noch groß war, eine der wichtigsten Bauchstädte Europas. Die Kulturreflexion handelt vom Studium, von der Bewertung und von der Gestaltung von Schemata in diesen unterschiedlichen Systemen, die jetzt nicht mehr, wie Kant das angenommen hatte, transzendental gegeben sind, Raum und Zeit als gleichsam göttliche Geschenke an menschlichen Vernunft, den menschlichen Verstand, sondern wie Vico als erster unterstrichen hat, in der Geschichte der Menschen, unter Menschen empirisch erarbeitet werden, als Orientierung an Autorität, an Eigentum, an Macht, an Liebe, an was auch immer als Schema der Interpretation von jeweiligen Situationen geeignet sein mag. Oder eben erlitten, ja, die berühmte Vermutung von Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung, dass die Kulturindustrie die Schemata von Kant übernommen hat und die Unterhaltungsindustrie nichts anderes ist als eine dauernde Versorgung aller Menschen mit den Schemata, die sie tunlichst übernehmen können, um einigermaßen fit zu sein in der Gesellschaft. Und die neuere Medientheorie, Galloway, Duke University, eben mittlerweile programmiert werden können. Und das ist natürlich ein Riesenschritt von der Vico'schen Annahme der empirischen Erarbeitung im Verlaufe der Menschheitsgeschichte, wenn man so will, unverfügbar für jeden Einzelnen, nur punktuell anregbar durch eine individuelle Tat, die dann Geschichte schreibt, also wer hat dazu schon die Gelegenheit. Ja, so könnte man sagen, ist die Situation bis zur Einführung der Computer gewesen, während wir jetzt in der Situation sind, diese Schemata selbst zu programmieren, indem wir auf der Ebene von Apps, auf der Ebene von Hardware, auf der Ebene von Software Handlungsmöglichkeiten vorzuzeichnen erlauben und versuchen, von denen wir dann feststellen, dass sie angenommen werden oder abgelehnt werden müssen. Ich denke, wenn die Kulturreflexion in diesem Sinne von Schemata handelt, hat sie genug zu tun. Vielen Dank. Fragen, Kommentare, Fluchtversuche.
Erstmal ja. Selbstkorrektur. In der Tat, sagen die Übersetzung von Dreidimensionalität in Zweidimensionalität kann man Kann ich gerne nächstes Mal auch was zu sagen, als Gründungsakt, zumindest als europäischen Gründungsakt von Bildlichkeit verstehen, wobei eben die umgekehrte Version, die Übersetzung von Zweidimensionalität in Dreidimensionalität insbesondere als Leistung der Renaissance gesehen wird und damit zumindest meiner Sicht etwas zu stark in ihrer Leistung betont wird, da sie eine andere Basis hat, nämlich im Rechteckformat. Das halte ich für den entscheidenderen Schritt. Mhm. Durchsetzung und Einführung des Rechtecksformats, sagen wir grob um 1300, 1400, auf deren Basis ich dann so etwas wie perspektivische Konstruktion machen kann. Ja. Nur als Selbstkorrektur. Den einen Weg in der Tat von der Dreidimensionalität in die Zweidimensionalität, der Gründungsakt zumindest europäischen Bilddenkens, der umgekehrte Weg ist die starke Betonung einer, sagen insbesondere seit dem 19. Jahrhundert hochgeschätzten Kulturleistung, nämlich die der Erfindung der Perspektive und ihrer bildlichen Umsetzung.
Ja,
wäre mir noch wichtig zu korrigieren.
Okay, ja, gut, vielen Dank, dann bin ich nicht ganz so beunruhigt. Und dann bleibt natürlich mit dem Rechteck bleibt ein Überzeugungsexempel für Rahmensetzung. Ja. Und dann kann man zeigen, dass vieles in der Wissenschaft danach eine Abstraktion der Rahmenidee ist und dass Rahmen und Schemata dann zusammengedacht werden können müssen. Gut.
Ich traue mich noch schnell. Ich habe eine Frage zu dem ersten Luhmann-Zitat, was Sie gezeigt haben, wo es um die Kommunikation ging und ob Computer, künstliche Intelligenzen der Kommunikation mächtig sind oder mächtig sein können und Wissen als Form sehen können. Wirklich eine reine Interessenfrage, ich kann nicht beantworten. Ist das noch so? Also kann man das heutzutage noch so stehen lassen oder ist es so, dass mittlerweile das dazu übergeht, dass man sagen muss, dass künstlich intelligente Systeme doch immer mehr sich auch die Kommunikation aneignen?
Also es gibt im Machine Learning gibt es ja diese enorme Entwicklung, die uns in den letzten anderthalb Jahren beschäftigt, der Verbesserung von Übersetzungsleistungen, Google Translate zum Beispiel, durch die Ausbeutung eines statistischen Algorithmus, also durch die Ausbeutung von Big Data, Datenmengen, die es erlauben, eine eigene Übersetzungsaufgabe in dem Universum von bereits gelungenen Übersetzungen gegenzuchecken und das dann lernfähig werden zu lassen. Das ist nahe dran an Claude Shannon und damit an der Beschreibung auch von kognitiven Operationen des Bewusstseins und der Kommunikation, die man außerhalb des Maschinenlernens feststellen kann. Wenn man jetzt zusätzlich zeigen könnte, dass in den Computeroperationen des Machine Learnings eine Referenz auf diesen statistischen Raum mitläuft, die als Referenz aktualisiert, aber auch eben deaktualisiert werden kann, dann hätte man etwas, was an dieses Nichtwissen nahe herankommt. Ich kenne aber nichts, was in dieser Hinsicht bereits formuliert wäre, geschweige denn machbar wäre. Deswegen glaube ich, aber ne, wer weiß schon wirklich, was in diesem Bereich los ist, glaube ich, dass die Computer noch nicht so weit sind und versuche jetzt diese Luhmannsche Wette, wie ich sie nenne, in alle möglichen Gelegenheiten zu publizieren und Informatiker zu finden, die mir sagen, also ach nee, vergiss es, haben wir nichts drauf. Ja. Also wir haben das nichts drauf.
Dann habe ich eine Verstehensfrage. Also weil Programmierung der also ich hatte die Schemata, so wie Sie sie ausgeführt haben, in gewisser Weise als die Erfahrung bzw. Nachzeichnung von gewissen Möglichkeitsräumen aufgefasst. Also sozusagen, was denkbar ist, ist bei Kant auch nachvollziehbar und kann dann später sozusagen das, was vorliegt, ist eben das, was möglich ist. Und jetzt in einer Situation zu sein, wo all das ein Möglichkeitsraum zu sein scheint, was sozusagen erstmal plausibel aufspannbar ist, dann nach Blumenberg sozusagen. Aber das, was in der künstlichen Intelligenz stattfindet, ist doch in vielerlei Hinsicht einfach nur aus schon gemachter Erfahrung heraus, also nicht heraustretendes, sondern das einfach nur mit der momentanen Situation abgleichendes, was ja eben diese Programmierung, also ich, Galloway habe ich nicht gelesen, also natürlich nicht, keine Ahnung, aber wie ist dann Programmierung gemeint? Also weil das, ist das der Bezug darauf? Also weil das ist ja letztendlich eben kein Aufspannen von neuen Möglichkeiten, sondern nur ein Abgleichen mit schon Gewesenem, immer. Durch Big Data. Also Big Data ist ja das große Beispiel für, was mit Empirie möglich ist im Prinzip.
Es gibt zwei entscheidende Punkte bei den Schemata. Der eine ist die empirische Wende gegenüber der transzendentalen Annahme. Nico versus Kant. Und dann auch Hegel versus Kant. Und der andere ist, dass wenn diese empirische Wendung vorgenommen worden ist, in dem, was wir Bewusstseins- und Kommunikationsleistung nennen, eben eine Referenz auf die Verallgemeinerbarkeit von Schemata immer mitläuft, ja, sodass wir immer beides als Menschen, also Bewusstseins- und kommunikationsfähige Wesen, immer beides leisten, nämlich wir testen aktuelle kognitive Leistungen im Hinblick auf ihre mögliche Schematisierung und wir testen die Schemata, die wir verwenden, auf ihre gegenwärtige Brauchbarkeit. Da ist sozusagen der kartesianische Zweifel ist da immer mit eingebaut. Wir indexikalisieren unsere Schemata im Hinblick darauf, was wir brauchen, was wir nicht brauchen, was sich bewährt und was sich nicht bewährt und können deswegen den jeweils ausgeschlossenen Raum der Möglichkeiten auch als einen erkunden, der möglicherweise neue Antworten auf aktuelle Fragen gibt. Und so dieser zweite Punkt, ja, dieses Checken von Schemata im Hinblick auf ihre Komplexitätstauglichkeit, die ist bei Blumenberg, wenn ich das richtig sehe, aber Blumenberg kenne ich nicht in aller Ausführung, kenne ich eigentlich kaum, noch nicht da und ist erst recht bei den Maschinen noch nicht da. Ja, ist aber in den kognitionssoziologischen Ansätzen, seit solchen Leuten wie Rosenthal Quessy, ein großer Soziologe der 50er Jahre, fast vergessen, ja, der schon genau diese menschliche Fähigkeit beschreibt, wie er das so schön nennt, bei jedem Weg, den man beschreitet, immer mit im Kopf zu behalten, dass man den Weg auch wieder zurückgehen kann. Ja, bei jedem Heiratsangebot, das man macht, zu sagen, ich kann mich auch wieder zurückziehen. Bei jeder Aussage. Ja, immer das Gegenteil mitzudenken. Und in beiden Richtungen, so sagt man Rosenstock, in beiden Richtungen unterwegs zu sein. Das ist eine Form des Umgangs mit Schemata, die, glaube ich, wesentlich ist für die Bildung von Schemata. Aber noch wesentlicher ist für das Wechseln von Schemata. Ja? Für den Ausstieg aus dem Moralschema in ein Ästhetikschema, Ausstieg aus dem Politikschema in ein Wirtschaftsschema und so weiter. Und da setzt sozusagen die Kognitionswissenschaft, das Kognitionswissenschaft Interesse an einer empirischen Erforschung von Schemata an. Und Horkheimer hat auch noch uns immer die Möglichkeit gegeben, auch die Kulturindustrie unter diesem Gesichtspunkt zu beobachten. Galloway, nur ein Wort dazu, es gibt relativ wenige Orte gegenwärtig in der Wissenschaftslandschaft, die diese Art von medienvergleichender Apparatetheorie, so nennen wir es mal, wirklich profiliert machen. Und das ist die Duke University an erster Stelle. Mit Galloway und seinem Lehrer Mark Hansen und noch ein, zwei andere Leute. Das lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gucken, weil die auch auf Wege von Veranstaltungen, die sie machen, dass dann so ein bisschen die Creme de la Creme so fällt, abschätzen. Wichtig ist mir natürlich diese Folie. Gut, dann darf ich sehr viel Aufmerksamkeit danken an diesem frühen Morgen. Ich weiß, was es heißt, so früh zu hören. Es ist leichter, so früh zu reden. Und wünsche noch einen erfreulichen Tag.
Dankeschön.